BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Haben Sie heute schon ein Frühstücksei gegessen? Denn dann leben Sie länger. Im Ernst, ich habe kürzlich gelesen, Eier enthalten viele wichtige Nährstoffe, darunter Protein, Vitamine und Spurenelemente. Und eine neue Studie zeigt, dass bis zu 6 Eier pro Woche ein frühzeitiges Sterberisiko deutlich verringern. Vor allem Tode durch Herzerkrankungen wurden bei mäßigem Eierverzehr seltener. Sogar bei Menschen mit hohem Cholesterinspiegel. Nun, soweit diese Meldung, da haben wir halt vielleicht noch Gesprächsbedarf in den kommenden 2 Stunden. Jedenfalls, Proteine zählen neben Kohlenhydraten und Fetten zu den Hauptnährstoffen in der Nahrung. Proteine sind für den Körper Quelle für wertvolle Bausteine, aus denen er verschiedenste Stoffe und Strukturen selbst aufbauen kann. Eiweiß ist zum Beispiel in Quark, Haferflocken, Käse, Fisch, Hülsenfrüchten wie Erbsen und Linsen enthalten. Für den Muskelerhalt empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung etwa 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Da werden wir halt auch noch ein bisschen rumrechnen in den kommenden 2 Stunden. Ich begrüße ganz herzlich im BR Heimatstudio Daniela Krehl, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Bayern. Grüß Gott, Frau Krehl.
Ja, guten Morgen.
Ich habe jetzt gerade, ganz kürzlich ist mir das in die Finger gekommen mit dieser Studie. Was sagen Sie dazu, wenn man das in dieser Verkürzung so
das ist
schildert?
Es ist tatsächlich die Verkürzung. Also ich bin ja selber Ernährungswissenschaftlerin und man muss sehen, dass die Ernährungswissenschaft ja nur durch Beobachtungen im Prinzip sich entwickelt, weil wir können ja keine Studien machen, indem wir manchen Menschen irgendwas versagen, also dass man zum Beispiel die eine Untersuchungsgruppe bekommt keine Vitamine, die andere bekommt Vitamine und dann schaut man, was passiert, weil das einfach nicht ethisch vertretbar wäre. Also da würde der Ethikrat sicherlich nicht zustimmen für so eine Studie. Das heißt, wir müssen immer wieder beobachten, was passiert denn bei Menschen, die zum Beispiel viel Eier essen. Aber vermutlich ist diese Studie halt auch wieder mal so aufgebaut, dass 8 Studienteilnehmer dabei waren und das kann man natürlich dann nicht auf die allgemeine Bevölkerung überstülpen. Aber nichtsdestotrotz, es stimmt, dass Eier wirklich sehr nährstoffreich sind, also dass das so ein richtiges Kraftpaket ist und dass ab und zu ein Ei sicherlich sinnvoll ist.
Heute geht es um Proteine. Ich habe vorhin schon vom Frühstücksei gesprochen, Frau Krehl, und ja, da müssen wir vielleicht ein paar Begrifflichkeiten mal ein bisschen klären. Cholesterin, der Begriff ist auch schon gefallen. Also, was ist denn ein Protein und wofür brauchen wir es? Und wenn die Hörerinnen und Hörer Fragen haben, wie ich jetzt zum Beispiel, dann können Sie uns auch gerne schreiben, eine E-Mail an studio@br-heimat.de. Mal schauen, was sich im Laufe der Sendung alles auftut. studio@br-heimat.de. Also, Protein, was ist das genau und wofür braucht man es? Kurze Definition vielleicht.
Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Also Protein und Eiweiß, das ist ja in ganz vielen Köpfen in der letzten Zeit, weil das doch immer mehr jetzt auch in der Presse thematisiert wird, dass wir ausreichend Eiweiß aufnehmen sollten. Vielleicht fangen wir wirklich von vorne an. Also wir brauchen ja Energie, damit wir gehen können, damit unser Gehirn funktioniert, damit unser Verdauungstrakt, unser Herz funktioniert. Und diese Energie bekommen wir aus verschiedenen Nährstoffen. Und diese Nährstoffe sind in unseren Lebensmitteln. Und da gibt es einmal die Kohlenhydrate, dann gibt es die Fette und auch das Eiweiß. Und das Eiweiß hat nicht nur den Vorteil, dass es uns Energie liefert, sondern es ist auch ganz wichtig für viele Bausubstanzen, also fürs Immunsystem, für die Hormone, für die Muskeln. Also das heißt, wir brauchen es nicht nur für die Energie, sondern auch als Bausubstanz. Und Proteine sind aufgebaut aus einzelnen Aminosäuren. Es gibt insgesamt ungefähr 20. Und es gibt Aminosäuren, die können wir selber produzieren. Und es gibt Aminosäuren, die müssen wir von außen zuführen. Denn unsere Muskeln sind nicht starr, die werden ständig auf- und abgebaut. Das Immunsystem braucht wieder neue Antikörper. Und dementsprechend müssen wir halt dann auch immer wieder zuführen.
Dann nochmal, man kommt wahrscheinlich bis zum kleinsten Teilchen, aber zur Begriffsklärung dann nochmal, was macht eine Aminosäure wiederum?
Die Aminosäure kann man sich so vorstellen wie so eine Perlenkette. Und das ist eine einzelne Perle. Und je nachdem, ob ich jetzt einen Antikörper produziere oder eine Muskelzelle, brauche ich verschiedene einzelne Aminosäuren aneinander gekettet. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Legostein. Es gibt rote, gelbe und grüne. Und jetzt baue ich ein buntes Haus. Und jedes Eiweiß, jedes Protein hat so seine eigene Reihenfolge. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich zum Beispiel 4 grüne Legosteine und 8 rosane brauche, dass ich genau auch diese Kombination aufnehme über die Nahrung, dass ich also wirklich ausreichend von den grünen und von den rosanen aufnehme. Und das bedeutet dann die biologische Wertigkeit. Das heißt also, ein Eiweiß, das ich aufnehme, das möglichst ähnlich meinem eigenen Eiweiß ist natürlich optimal, weil dann können wir uns das wieder so zusammenbauen.
Interessante, für mich jetzt spannende Erkenntnis schon gleich wieder, verschiedene Eiweiße. Also Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß.
So ist es. Also ein Antikörper braucht andere Aminosäuren als jetzt zum Beispiel eine Muskelzelle. Und dementsprechend sollten wir einfach auch bei der Ernährung gucken, dass wir bunt gemischte Eiweißquellen aufnehmen. Ich glaube, das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt bei Eiweiß, ist das Fleisch. Ne? Da hat immer die Mama gesagt, ess da kräftig, lass auf keinen Fall was auf dem Teller, weil das lässt die Muskeln wachsen. Was nicht ganz stimmt, aber nichtsdestotrotz, das Fleisch hat halt einfach den Vorteil, dass es das tierische Eiweiß sehr ähnlich unserem eigenen Eiweiß ist. Also vom Aufbau, dass die Aminosäuren ungefähr genau in dieser Relation sind, wie wir sie brauchen. Und deswegen ist es sehr hochwertig. Aber es gibt natürlich auch pflanzliche Eiweiße, die genauso gut sein können, vor allem in Kombination. Und das war das, was ich jetzt auch gerade mit biologischer Wertigkeit gesagt habe. Also ein Ei hat 100%ige biologische Wertigkeit. Und wenn ich das zum Beispiel kombiniere mit Kartoffeln, das ist ja eigentlich das klassische Bauernfrühstück. Ja? Ganz einfache Kombination. Das ist im Prinzip die beste Kombination für uns, weil aus den Ei- und Kartoffelkombinationen können wir das beste Eiweiß für unseren Körper auch wieder herstellen.
Das wird dann also Kartoffeln liefern die Kohlenhydrate dann auf der anderen Seite.
Und ein klein wenig Eiweiß, nämlich genau dieses Eiweiß, das uns fehlt beim Ei. Das Ei fehlt etwas Lysin. Und genau diese Aminosäuren hat dann wiederum die Kartoffel. Und schwupps ist wieder der Legostein, der Grüne, wieder ausreichend da, dass man die eigenen Eiweißstrukturen wieder aufbauen kann.
Wir tauchen da schön ein, finde ich. Ja, wie nennt man das? Biochemische Vorgänge.
Ja,
also,
es ist halt
das sind, man geht so an die Nahrung heran, die das ja alles nicht vermuten lässt, was an Chemie und Biologie da drin steckt, wenn wir jetzt in diese Aufdröselung gehen, bis zu den Aminosäuren und den kleinsten Bausteinen. Es klingt ein bisschen kompliziert und mag es einem vielleicht verleiden, oh, wenn das alles so schwierig ist.
Absolut.
So schwierig ist es dann vielleicht doch wieder nicht.
Ich möchte auf keinen Fall, dass die Menschen jetzt anfangen zu rechnen, wenn sie an den Abendbrottisch gehen, sondern es ist ja viel wichtiger, dass man gemeinsam isst und bunt und vielfältig. Nichtsdestotrotz, gerade im Alter habe ich einen erhöhten Eiweißbedarf, weil einfach der ganze Stoffwechsel auch ein bisschen langsamer ist. Und wenn ich da so ein bisschen drauf achte, dass ich ausreichend Eiweiß aufnehme, ist es wunderbar. Ähnlich wie jetzt bei diesem Bauernfrühstück gibt es auch andere Kombinationen, die wir ganz, ganz automatisch machen. Vielleicht hört man es bei mir durch die Sprache, durch den Dialekt schon. Ich komme aus dem Schwäbischen.
Haben haben wir was
Linsen
gemeinsam.
Mit den Spätzle. Das ist auch eine ganz tolle Eiweißkombination. Also ganz simpel, weil nämlich aus dem Weizen kommt Eiweiß und aus den Linsen kommt Eiweiß. Und diese Kombination ist optimal, um unser körpereigenes Eiweiß wieder aufzunehmen. Oder Nudeln mit Lachs. Also gerade der Lachs liefert sehr viel Eiweiß. Die Nudeln wiederum auch aus dem Getreide. Und schon haben wir wieder eine Kombination, die wir genießen und gleichzeitig ganz viel Eiweiß aufnehmen.
Also ich denke, schöne Sache, wir können da heute einen Beitrag leisten, so empfinde ich es jedenfalls, um das Bewusstsein ein bisschen zu schärfen oder überhaupt vielleicht erst zu entwickeln, um was es sich hier handelt und dann aber eben auch an konkreten Beispielen und es einfach zu halten, wie kann man Eiweißbedarf in der Praxis decken. Das ist Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute bei uns zu Gast die Ernährungsberaterin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Und heute geht's ums Protein. Immer wieder mal gescholten und dann wieder ein Nahrungsmittel oder ein Bestandteil der Nahrung, der unbedingt wichtig ist. Und da wollen wir heute ein bisschen aufklären und klarere Sicht verschaffen. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet, Protein ist wichtig, zum Beispiel für den Aufbau und den Erhalt von Muskeln. Mhm. Wenn wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen, was noch?
Ja, also das möchte ich tatsächlich noch mal kurz erwähnen mit dem Muskelaufbau. Viele meinen ja dann, wenn wir ganz viel Eiweiß aufnehmen, dann wachsen die Muskeln. Aber so ist es leider nicht. Nicht wie bei Popeye mit dem Spinat. So funktioniert es nicht. Da müssen wir auch ein bisschen was tun. Und das ist tatsächlich auch im Alter ganz wichtig, dass wir immer wieder Sport machen. Vor allem Krafttraining ist ganz wichtig, weil Krafttraining nicht nur den Muskel wachsen lässt und somit auch zum Beispiel für eine Sturzprophylaxe ganz wichtig ist, sondern auch die Knochenstabilität wird unterstützt, auch Herz-Kreislauf, Diabetes wird vorgebeugt. Also es reicht nicht aus, wenn wir eiweißreich uns ernähren, sondern wir müssen auch so ein bisschen was tun.
Ein bisschen anstrengen
muss viel sein. Ja?
Ein bisschen was muss man schon ganz sich
genau
anstrengen dann doch. Ja.
Und
Krafttraining eben, weil Sie sagen nicht viel, das klingt zunächst mal, hups, muss jetzt ins Bodybuilding-Studio gehen oder was?
Nein. Also das kann man auch wunderbar alleine tun. Allerdings muss ich sagen, habe ich immer wieder das Gefühl, dass vielen Menschen es leichter fällt, wenn sie so ein, zwei feste Termine im Fitnessstudio hat. Man kommt ja dann auch mit Leuten zusammen, wird vielleicht auch animiert, nochmal eine Wiederholung mehr zu machen als jetzt zu Hause. Aber das ist so typabhängig, wie einem das am ehesten zuspricht. Aber wichtig ist einfach, dass auch selbst im Alter man in der Bewegung bleibt, damit man halt einfach hier die Knochenstabilität und auch das Muskelwachstum, das halt einfach im Alter auch abnimmt, etwas gegenwirkt. Ne? Und der Muskel ist ja so, der ist ja ziemlich schlau, muss ich sagen, weil wenn der nicht gebraucht wird, sagt er sich, pff, warum soll ich mich dann noch gut erhalten? Dann baue ich mich ab. Das kennt jeder, der schon mal sich einen Arm gebrochen hat oder ein Bein und das Gliedmaß war im Gips, dann wurde das nicht bewegt. Und wenn der Gips dann entfernt worden ist, sieht man, wie klein plötzlich der Muskel oder wie klein der Arm bzw. das Bein geworden ist. Das sieht man also, dass da ganz schnell ein Abbaumechanismus stattfindet, weil warum soll der Körper viel Energie in etwas reingeben, das er gar nicht braucht. Und das sollten wir uns eigentlich immer im Kopf behalten, dass wir immer wieder die Muskeln auch aktivieren. Ne? Und dann
also bleibt dann schon immer ein bisschen die Aufforderung, den inneren Schweinehund in vielfältiger Hinsicht zu überwinden.
Ja. Also ich sage immer, der Sport so in der Woche sollte eigentlich ähnlich sein wie Zähne putzen, dass man sich gar nicht mehr abends den Gedanken macht, ah, soll ich heute Zähne putzen oder nicht, sondern das ist dann so in einem Automatismus drin. Montag ist Sporttag. Ja? Also, dass man gar nicht mehr sich so die
dieses
Gedanken
Pflicht- oder
macht.
Verpflichtungsgefühl weggeht, sondern
ganz genau
eine Selbstverständlichkeit wird.
Und es ist halt einfach durch den Sport auch so, dass so viel Endorphine produziert werden, also Glückshormone, dass man, wenn man es einmal gemacht hat, dann einfach auch viel ausgeglichener ist und deswegen wirklich ich kann es nur jedem ans Herz legen, ausprobieren. Man darf jetzt nicht zu streng mit sich sein und jetzt gleich jeden Tag irgendwie was machen zu wollen, sondern mit kleinen Stellschrauben und sich da dran gewöhnen und dann kann man den nächsten Schritt machen. Also den Schweinehund nicht gleich komplett austreiben, sondern mit kleinen Regeln, kleine Schritte, dann wird es auf jeden Fall auch erfolgreich sein.
Und dafür gibt es ja, möchte ich jetzt mal sagen, vielleicht auch unsere Sendung ein bisschen, die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale zu den verschiedenen Themen, die Sie da anbieten und wo Sie aufklären. Und da tun wir heute auch, ohne dass man jetzt richtig das verbissen macht, in die Ernährung als kleinen Baustein und die Proteine mit hinein.
Ganz genau.
Wie man sich darauf mit Bewusstsein ein bisschen konzentrieren kann und das berücksichtigen kann und sich gut tut dabei.
Ja, also ich sag auch immer, das Verbissene, die Ernährung, das hat ja so viel auch mit dem Wohlempfinden zu tun. Und wenn ich mich da so mathematisch ransetze, dann wird das nichts. Mhm. Der Genuss ist ja beim Essen so ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und wenn man sich mal so genau anschaut, die Bevölkerungsgruppen, die besonders lange leben, das sind ja Menschen, die häufig auch relativ einseitig sich ernähren. Also die Bergbauern, die einfach nur den Käse und den Speck eigentlich direkt vor der Haustür haben. Ne? Obst und Gemüse ist ganz schwierig in höheren Lagen anzubauen. Oder die Eskimos, die doch einen sehr starken Fischkonsum haben, aber auch hier relativ wenig Obst und Gemüse. Und trotzdem sind es Bevölkerungsgruppen, die sehr lange leben. Und warum tun sie das? Weil sie das Leben genießen. Ja? Ohne Genuss ist kein Leben wirklich sinnvoll. Und deswegen bei der Ernährung sollte der Genuss wirklich immer vordergründig sein. Und wenn es dann noch abwechslungsreich ist, dann tun wir alles richtig.
Da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass man nachdenkt, dass man schon weiß, um was es geht, aber vielleicht eben nicht verbissen. Denn gerade auch bei der Ernährung sieht man es ja doch, wird es manchmal doch schnell ideologisch.
Absolut.
Und zwar von jeglicher Seite, egal wo man steht, ob man von vegan, vegetarisch, flexitarisch, wie man es nennen mag.
Ganz genau. Also hier haben sich einige neue Ernährungsformen auch entwickelt. Es gibt auch Menschen, die dann nur tierische Lebensmittel aufnehmen, weil sie sagen, das hat der Ursteinmensch auch getan und die haben gut damit gelebt, wobei die sind auch immer nur 30 geworden und wir sind, da haben wir bald doppelt so viel auf unserem Buckel. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn es zu einseitig wird, ist es dann fraglich, ob es wirklich noch sinnvoll ist. Vor allem, wenn ich gesellschaftlich meine Ernährung nicht mehr unterbekomme, dass man dann nicht mehr gemeinsam essen kann, da sehe ich es eher kritisch.
Proteine, da sind wir jetzt schon, weil wir gerade sagen, von verschiedenen Richtungen, wie man sich ernähren mag. Also tierisches Protein, pflanzliches Protein beispielsweise. Gibt es da eine Wertigkeit?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das tierische Protein für uns sehr gut verwertbar ist.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, genau, ja.
Allerdings, also tierisch bedeutet ja Wurstwaren, Fleisch, aber auch Fisch, Milchprodukte und die Eier, die wir schon angesprochen haben. Allerdings empfiehlt es sich doch eher pflanzenbetont, also mehr pflanzliche Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil die einfach auch sehr viel Vitamine und Mineralstoffe liefern, die tierische Lebensmittel nicht unbedingt mitbringen. Auch ist bei den tierischen Lebensmitteln immer das Problem mit den gesättigten Fettsäuren und auch dem Cholesterin. Deswegen sollte schon ein Großteil, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, 3/4 unserer Lebensmittel sollten tatsächlich pflanzliche Ursprung sein. Und da haben wir aber auch ganz tolle Kraftpakete, die uns viel Eiweiß liefern, insbesondere die Hülsenfrüchte und die Nüsse. Und das hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eigentlich auch relativ spät jetzt erst erkannt. Die haben vor 2 Jahren ihre Ernährungsempfehlung wieder aktualisiert und erst da wurden die Hülsenfrüchte wirklich explizit genannt. Bisher hat es immer geheißen, viel Obst und Gemüse. Und in der Zwischenzeit ist es wirklich so, dass sie Empfehlungen auch geben, möglichst Hülsenfrüchte in die tägliche Ernährung mit einzubinden. Was sind jetzt Hülsenfrüchte? Dazu gehören die Bohnen, aber auch die Erbsen, Kichererbsen, grüne Bohnen, die ganzen Linsenformen. Da gibt's ja wirklich die schwarzen, die gelben, die roten. Also da geht's auch kunterbunt einher. Und wenn man da schaut, dass man hier die Hülsenfrüchte noch mehr in den täglichen Speiseplan mit einbindet, dann wäre das auf jeden Fall sinnvoll.
Also mir kommt vor, da hat die... Wenn ich mich so rumschaue, vielleicht, ich gehe auch von mir selber aus natürlich, da hat die deutsche Gesellschaft schon ein bisschen Luft nach oben.
Absolut. Und zwar sind die Hülsenfrüchte nämlich nicht nur gut für unseren eigenen Körper, sondern vor 2 Jahren, als sie diese neuen Ernährungsempfehlungen veröffentlicht haben, haben sie endlich auch den Planeten im Blick gehabt, dass sie gesagt haben, wir müssen eine Ernährung empfehlen, die nicht nur für uns gesund ist, sondern auch für unsere Erde. Mhm. Und die Hülsenfrüchte haben nämlich einen Vorteil, die können Stickstoff sehr gut binden im Boden und somit reichert der Stickstoff sich wunderbar im Boden an und wir können auf Kunstdünger verzichten, was dann wiederum auch für unsere Umwelt ganz sinnvoll ist. Und deswegen sind Hülsenfrüchte, vor allem wenn sie regional angebaut werden, und das wird, kommt ja immer mehr. Ne? Also hier in Bayern werden ja in der Zwischenzeit ganz spannende Hülsenfrüchte wie Sojabohnen oder auch die Lupinien wieder angebaut. Was früher so ein bisschen das arme Leute-Essen wird jetzt immer mehr von der Landwirtschaft, aber auch von den VerbraucherInnen wiederentdeckt.
Also da darf man dann doch, tätig sagen, ganz unideologisch sagen dürfen, der Fleischkonsum kann schon weniger werden. Das täte nichts schaden. Als ohne, wir haben eine Fleischindustrie, muss man ja so nennen, aber es täte nie, ich sag's einmal so vorsichtig, es täte nichts schaden, wenn es ein bisschen runtergefahren würde.
Absolut, wir essen wirklich noch zu viel Fleisch und zwar nicht nur wegen unserer Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. Wir müssen einfach sehen, also wenn ich ein Kilo Rindfleisch produzieren möchte, brauche ich 8 Kilo Futtermittel. Das heißt, das, was wir 8 Kilo Menschen verzehren könnten und ausreichend an Energie versorgen werden würden, stecken wir in 1 Kilo Rindfleisch.
Also reduzieren wir runter von aus 8 Kilo Ernährungsmöglichkeit, dampfen wir ein auf 1 Kilo.
Ja, ja, und das ist im Prinzip ja dann ein Veredelungsverlust von einem Achtel. Und natürlich ist es so, dass gerade Rinder ja auf der Weide, wenn sie, ich sag mal, tierwohl geeignet aufgezogen werden, auf der Weide stehen und da Gras fressen, wo dann meistens gar kein Ackerland möglich ist. Das ist sicherlich ein Punkt, aber das meiste Rindfleisch, was wir in Deutschland angeboten bekommen, wird ja durch Rinder produziert, die durch Kraftfutter und im Stall aufgezogen werden. Und da sollte man sich wirklich überlegen, ob da wirklich jeden Tag Fleisch auf den Tisch muss oder ob es nicht auch schmackhafte Alternativen mal geben kann.
Früher, haben wir im Vorgespräch ja festgestellt, wir kommen beide vom Land. Pardon. Und so alt sind wir jetzt noch nicht, aber wir wissen beide noch, dass es früher üblich war, Fleisch nur am Sonntag. Das war jetzt nicht aus ernährungsbewusster Überlegung raus, so, sondern das war halt, sagen wir, der Not geschuldet oder der Tradition ein bisschen oder absolut, das macht man halt so. Aber diese Kombination ein bisschen, es war gar nicht zur Verfügung und dennoch geht damit einher ein Wohlbefinden-Effekt oder für den Körper ein guter Effekt, wenn man das Fleisch dann doch eher so rar zu sich nimmt.
Ja, es ist im Prinzip ja auch ein Respekt dem Tier gegenüber. Ne? Also wenn man die 69-Cent-Schnitzel zu sich führt, dann ist das halt einfach auch ganz bestimmt nicht tierwohl geeignet aufgezogen werden und geworden. Und deswegen kommt ja auch immer mehr die Flexitarier ins Spiel, die sagen, okay, ich möchte nicht ganz aufs Fleisch verzichten, verstehe ich übrigens auch, so ein gutes Steak ist schon was Feines. Ja, aber ich bin bereit, bereit, dafür mehr Geld zu investieren und da dann auch dem Tier dementsprechend ein Leben zu gestalten, das einfach auch Tier geeignet ist, dass man einfach sagt, ich reduziere es auf, es muss ja nicht das Wochenende sein, es kann wegen mir auch der Mittwoch sein, aber dass es halt einfach auch Alternativen auf dem Teller landen, die nicht unbedingt jetzt mit Fleisch zu tun haben.
Und auch jetzt nochmal hier ganz unideologisch gesagt, oder um das für diesen Themenkreis das vielleicht abzuschließen, also tierische Proteine sind oft besser verwertbar, aber natürlich die pflanzlichen kann man dem schon gegenüberstellen, gleichwertig, nämlich durch, wenn man es halt entsprechend kombiniert.
Ja, genau, gute Kombinationen, besonders gute Kombinationen sind auch pflanzlich und tierisch, also da hatten wir ja das Kartoffel-Ei-Prinzip schon, ne? Die Linsen mit Spätzle, die Spätzle haben ja auch ihre Eier enthalten, aber auch das Chili con Carne, ne? Oder Sin Carne, mit Fleisch, ohne Fleisch, da stecken ja ganz viele rote Bohnen, Mais und dann passend dazu der Reis. In dieser Kombination habe ich einen richtigen Eiweißbooster oder auch die ganzen indischen Curries, die es angeboten werden, die auf Linsenbasis mit Kichererbsen sind und dazu eine Getreideeinheit wie jetzt Reis oder anderen Linsen, sind gute Kombinationen, die dann dazu führen, dass wir unser eigene Eiweiß, also ob das jetzt Muskeln sind, ob das Antikörper sind im Immunsystem, ob das Enzyme sind, die wir brauchen für unser Immunsystem, für unsere Verdauungsenzyme. All das können wir auch aufbauen, wenn wir rein pflanzlich zu uns ernähren. Es gibt den Gewichtsheber, der hier in Deutschland deutscher Meister ist, der ernährt sich komplett vegan und hat hier den Beweis gebracht, dass also auch ohne Fleisch und tierischen Lebensmitteln es möglich ist, Muskeln so stark aufzubauen, dass man 300 Kilo stemmen kann. Ne?
Unser Vormittagsratsch heute mit der Ernährungsberaterin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Es geht ums Eiweiß, ums Protein. Frau Krehl, ja, und jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen rechnen. Wir waren am Anfang ja schon ein bisschen so biochemisch unterwegs, Aminosäure und Perlenkette und sind da ein bisschen eingetaucht. Und jetzt rechnerisch, wir wollen ja Protein als Genuss und Bewusstmachung oder bewusst machen, wie man mit Protein umgeht, aber das mit nicht verbissen, haben wir vorhin schon gesagt, schönes Schlagwort. Aber ein bisschen rechnen müssen wir jetzt doch.
Ja, ich glaube halt einfach, dass man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie viel Eiweiß brauche ich denn? Bin ich jetzt ausreichend versorgt oder nicht? Und ja, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen in den Mathematikunterricht, denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Menschen wie du und ich, sag ich mal, also zwischen 19 und 65 Jahren 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Es ist also so ein bisschen abhängig, wie schwer ich bin. Und wenn ich jetzt also...
Darf ich da kurz einhaken? Mir kommt die Spanne ein bisschen... Ja, mir kommt es ein bisschen komisch vor, wenn man 19 und 64, also da liegt schon eine ordentliche Spanne dazwischen. Nicht nur von der Entwicklung des Menschen im Kopf, sondern körperlich auch. Wieso kann man die Spanne so groß fassen?
Also bis 64, sagt man, ist der Stoffwechsel so aktiv, dass man aus diesen 0,8 Gramm Protein das wunderbar alles gewährleisten kann. Da ist sogar eine Sicherheitsspanne dran. Also eigentlich ist es sogar weniger, aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat da noch einen Sicherheitsfaktor drauf gemacht, damit in dieser Zeitspanne zwischen 19 und 64 alle ausreichend mit Eiweiß.
Warum nimmt man 19? Sozusagen die Pubertät ist rum und der Mensch hat sich sozusagen vollständig entwickelt? Oder wie, warum
genau, weil man da das so ja an? Im Prinzip durch das Größenwachstum die Kinder und Jugendlichen auf das Körpergewicht bezogen tatsächlich mehr Eiweiß benötigen als jetzt ein Erwachsener, weil sie ja nicht nur erhalten müssen, sondern auch aufbauen müssen.
Noch anschieben.
Genau. Die werden größer, sie brauchen mehr Muskeln, sie brauchen mehr Energie und deswegen ist es bei den Kindern und Jugendlichen größer. Und nach 64 ist es auch höher, nämlich 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das kommt daher, weil wir da einfach vom Stoffwechsel her nicht mehr so aktiv sind, dass wir nicht ganz so effektiv alles verwerten. Und deswegen sagt man älteren Menschen, deren Muskelwachstum einfach nicht mehr so aktiv ist, sollte man auf jeden Fall gewährleisten, dass sie ausreichend Eiweiß aufnehmen. Und deswegen erhöht sich da der Eiweißbedarf auch wieder. Und jetzt, wenn wir diese 0,8 Gramm haben, dann sprechen wir natürlich auch nur von Menschen, die sich klassisch im Alltag normal verhalten und nicht jetzt sportlich extrem aktiv sind. Also alle Menschen, die mehr als 3-mal die Woche Sport machen, sollten eventuell ihr Eiweißbedarf nochmal erhöhen und können dann bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht erhöhen. Also jemand, der besonders viel Kraftsport macht, braucht definitiv auch mehr Eiweiß. Und dann wird es schon recht schwierig und knifflig, das Eiweißbedarf auch wirklich so abzudecken. Aber da kommen wir sicherlich später noch drauf. Bleiben wir mal bei uns.
Bleiben wir mal bei den
0,8 Gramm. So, jetzt ist das alles ganz kompliziert. Ich habe es ehrlich gesagt mir schon mal vorgerechnet. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jemand 70 Kilo wiegt.
Aber das lassen wir doch jetzt gerade mal die Hörerinnen und Hörer mit überlegen. Mhm. Also 0,8 Gramm pro Kilogramm. Und jetzt wiegt man, sagen wir mal, zwischen 70 und 80. Also nehme ich diese 0,8 mal 70 oder 80. Dann komme ich auf...
Genau. Komme ich jetzt bei 70, komme ich auf 56 Gramm. Protein. 56 Gramm reines Protein.
Reines Protein.
Sollte ich täglich.
Was wiegt
dann
ein Ei,
aufnehmen?
Um ein bisschen so das so.
Also, ein Ei besteht ja auch nicht nur aus Eiweiß, sondern auch aus Fett und Kohlenhydrate. Und übrigens, was viele auch nicht wissen, ist, dass mehr in dem Eigelb an Eiweiß steckt als in dem Eiweiß. Ja? Also im Eigelb steckt deutlich mehr noch an Protein. Und in einem Gramm, in einem Ei haben wir, in einem hartgekochten Ei habe ich dann 6 Gramm Eiweiß. Also es ist gar nicht so viel, ne? Also ich sag mal, ja, ein Zehntel. Also 10% meines Eiweißbedarfs habe ich mit einem Ei schon mal abgedeckt. Mhm. Aber jetzt kommt ja wieder die Kartoffel dazu. Mhm. Und wenn ich dann noch 200 Gramm Kartoffeln esse, dann habe ich nochmal ganz schnell 24 Gramm insgesamt. Weil das Ei, die Kartoffeln und noch ein bisschen Quark. Und dann habe ich mit einem Mittagessen schon 24 Gramm, sprich schon fast die Hälfte.
Dann wäre eigentlich ein tägliches Frühstücksei, also ich mache, um das so persönlich zu sagen, ich mache das eigentlich nur im Urlaub, weil das ist so ein schönes Gefühl, irgendwie ganz gemütlich am Morgen sich ein Frühstücksei gönnen. Manchmal mit ein bisschen einem schlechten Gewissen, weil ich sage, oh, jetzt 10 Tage Urlaub oder 14 Tage, jeden Tag ein Frühstücksei, gar nicht so schlimm. Oder gar nicht schlimm?
Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 1 Ei pro Woche.
Oh.
Genau. Aber ich spreche jetzt tatsächlich von einem klassischen Frühstücksei und nicht von den ganzen Eiern, die ja noch verarbeitet sind. Im Kuchen, in der Spätzle, in den Nudeln haben wir ja auch sehr viele Eier, die werden gar nicht mitgerechnet. Aber ich habe gerade jetzt wieder die aktuelle Zahl gelesen. Der Eierkonsum nimmt nämlich stetig zu, gerade weil Menschen immer mehr auf ihren Eiweißbedarf schauen und Eier natürlich sehr hochwertiges Eiweiß liefern. Also es sind so 246 Eier pro Jahr, das jeder Deutsche zu sich nimmt. Allerdings sind da dann natürlich auch wieder, wie schon besprochen, die verarbeiteten Eier mit drin.
Ach so,
Das Problem war, dass die Eier eine Zeit lang so ein Verruf waren wegen dem Cholesterin. In einem Ei ist ungefähr der Tagesbedarf des Cholesterins, den ich täglich brauche, enthalten. Und wenn ich Probleme habe mit einem erhöhten Cholesteringehalt, dann Blutwert, sollte ich tatsächlich etwas darauf achten, dass ich nicht zu viele Eier aufnehme. Übrigens ist es besser, wenn man dann lieber 2 Eier auf einmal isst und nicht über mehrere Tage verteilt, weil der Körper nämlich auf einmal gar nicht so viel Cholesterin verwerten kann.
Ach so, das rutscht dann runter, oder das?
Aha. Genau, also an Ostern, wenn man dann zwei gefärbte Eier zu sich nimmt, ist es nicht ganz so dramatisch, wie wenn man es über mehrere Tage verteilt zu sich nimmt. In der Zwischenzeit ist das Cholesterin nicht mehr ganz so kritisch zu sehen. Die Medizin bzw. die Forschung hat aufgezeigt, dass normalerweise der Körper das ganz gut organisieren kann, weil wir selber ja auch Cholesterin produzieren. Das heißt, wenn wir sehr viel Aha. Cholesterin aufnehmen, sagt der Körper, ach, ich habe ausreichend Cholesterin, dann produziere ich mal selber keins mehr. Das ist bei einem gesunden Körper. Wenn natürlich jemand mit erhöhten Cholesterinblutspiegel zu tun hat, weil es einfach erblich belastet ist, dann sollte man tatsächlich auch auf die Zufuhr, die äußere Zufuhr auch achten und nicht ganz so viele Eier essen.
Mhm. Sind es, wie sage ich denn, Wellen, wie die Ansichten sich ändern? Ja. Das war ja früher, ich nenne es jetzt als Beispiel, wie man stillt oder man stillt nicht. Es gibt immer wieder mal, ich nenne es nicht Mode, aber ja, Wellen, wo sich die Ansichten ändern. Ich habe mal gehört, wo ein Arzt gesagt hat, also Cholesterin kann man, wenn man damit geschlagen ist, zu hohem Cholesterinspiegel, kann man eigentlich ernährungstechnisch fast nichts machen. Mhm. Klingt insofern ganz kommod und bequem. Ach so, ja, dann kann ich ja gar nichts dafür. Aber jetzt sagen Sie doch mal, kann mit der Ernährung schon ein bisschen dazu steuern.
Man kann mit der Ernährung tatsächlich etwas tun. Allerdings kommt das auch so ein bisschen drauf an, welche Cholesterinerkrankung ich habe. Bei manchen ist es tatsächlich nur medikamentös möglich, den Cholesterinspiegel zu senken. Bei anderen ist es tatsächlich über die Ernährung auch etwas zu auszugleichen, und dementsprechend muss man das tatsächlich mit dem Arzt besprechen. Mhm. Das Cholesterin, wie gesagt, ist ein Faktor, das einfach die Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko erhöht, und deswegen sollte man das auf jeden Fall im Blick haben. So schlimm, wie es vor 20 Jahren gesehen wird, ist es tatsächlich nicht mehr. Aber das ist genau das, was ich am Anfang der Sendung auch schon gesagt habe. Es ist wahnsinnig schwer herauszubekommen, einzelne Inhaltsstoffe in einem Lebensmittel, welche Wirkung die auf uns haben, denn wir ernähren uns halt abwechslungsreich, und wir können jetzt nicht erwarten, dass eine Untersuchungsgruppe bereit ist, den ganzen Tag nur Cholesterin zu sich zu nehmen, um dann zu schauen, ist denn das jetzt so gesundheitsschädlich oder nicht. Deswegen können wir das nur über Beobachtungen machen, und dementsprechend sind halt solche Empfehlungen auch manchmal wieder zu revidieren, weil man einfach feststellt, es war vielleicht gar nicht das Cholesterin, es war vielleicht ein ganz anderer Inhaltsstoff im Ei.
Spannende Sache. Ja. Das hat sich ja auch über die Jahre erst entwickelt, dass man individuell hinschauen muss, weil jeder Mensch anders ist.
Auch
das, was sich in der Medizin entwickelt hat, dass man Männer und Frauen unterschiedlich einstuft, zum Beispiel bei der Medikation.
Absolut. Also da hat man ja auch immer die Männer als in den Untersuchungsgruppen verwendet. Das kam einfach daher, weil wir Frauen ja lange Zeit durch den Zyklus hormonell sehr stark eingegrenzt sind, so dass man häufig keine Aussagen machen konnte, weil während des Eisprungs man ganz andere Gegebenheiten hat, wie wenn man zum Beispiel die Tage hat. Und deswegen hat man uns Frauen bei solchen Untersuchungen häufig rausgenommen, weil man einfach diesen Faktor nicht rausrechnen konnte. Und dementsprechend ist man dabei in der Medizin bei vielen Medikamentationen immer auf die männlichen Stoffwechsel, hat man den männlichen Stoffwechsel als Vordergrund gehabt und hat jetzt erst gemerkt, dass wir Frauen vielleicht ganz anders reagieren.
Mhm. Aber das haben wir jetzt mal so als Größe, haben Sie ja uns herausgearbeitet, also so an die 56 Gramm oder 60 Gramm Protein pro Tag kann man zu sich nehmen. Die Ernährungsberaterin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern klärt uns auf über Protein, wie es funktioniert und wie viel wir brauchen. Haben wir gerade schon geklärt, so 56 bis 60 Gramm pro Tag. Und jetzt schauen wir auf die Uhr. Frau Krehl, müssen wir nach den Nachrichten noch konkret klären. Aber ein bisschen, wie soll denn da Der Eiweißbedarf in der Praxis über den Tag verteilt gedeckt werden. Nur kurze Stichworte, dass wir nach 11 weitermachen.
Gerne. Also beim Frühstück, wenn ich da auf das Eiweiß achten möchte, wäre auf jeden Fall eine Milchkomponente gut, wie Quark oder Joghurt, in Kombination mit Getreide, Haferflocken und wir sind schon beim klassischen Müsli. Ne? Also ganz simpel, man muss da gar nicht irgendwie rechnerisch rangehen, sondern einfach Müsli mit Joghurt oder Quark. Zum Mittagessen, wenn ich dann eine Hähnchenbrust nehme und ein bisschen Kartoffeln oder Nudeln, dann bin ich auch schon sehr gut mit dem Eiweiß versorgt. Und zum Abendessen eine Linsensuppe, der es verträgt, oder halt einfach ein Vollkornbrot mit Hüttenkäse.
Und ein bisschen mehr ins Detail gehen wir nach 11. Und dann haben wir ja auch noch, ja, es gibt, reden wir ein bisschen über Trends oder neue Proteinquellen, wäre ein Stichwort. Und auch vielleicht, was hat es auf sich mit proteinangereicherten Lebensmitteln oder diese Nahrungsergänzungsmitteln. Also wir haben noch ein paar Themen zu klären. Nach 11, danke für den Besuch, Frau Daniela Krill.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute dreht sich alles ums Protein, ums Eiweiß. Und dazu bei uns zu Gast die Ernährungsberaterin von der Verbraucherzentrale Bayern, Daniela Krill. Nochmal herzlich willkommen, Frau Krill.
Hallo.
Sie haben ja heute schon beeindruckt, weil Sie mit dem Radl da sind. Sie haben ja schon, wir haben ja schon drüber geredet, was für die Muskeln gut ist, Krafttraining, also richtig verstanden, jetzt nicht mit dem Bodybuilding verwechseln, sondern sich was Gutes tun für die Muskeln beanspruchen. Das machen Sie ja täglich, ziemlich. Das hat mich echt beeindruckt. Die Verbraucherzentrale Bayern hat ihren Sitz gar nicht weit weg vom Bayerischen Rundfunk, so vielleicht Luftlinie 1,5 Kilometer da an der Theresienwiese. Und Sie waren ja kürzlich auch schon mal, Sie sind ja öfter da, bei der Kollegin Hermine Kaiser, und da habe ich gehört, Sie sind mit dem Radl da. Haben wir gedacht, naja gut, also von der Theresienwiese daher mit dem Radl, auch nett, gut. Aber Sie haben ja heute erzählt, Sie sind mit dem Radl da, aber Sie kommen aus Garching. Garching liegt wie weit im Norden von München? 20 Kilometer?
Ich muss dazu sagen, es ist Garching bei München und nicht Garching an der Alz. Nicht, dass die Leute jetzt plötzlich meinen, ich würde hier, also an der Alz sind es ja, glaube ich, 120 Kilometer.
Ja, das wäre ein ganzes Stück.
Also mein täglicher Fahrradweg ist ungefähr so 20 Kilometer eine Strecke. Und ich mache das wirklich Sommer wie Winter, außer wenn wirklich Schnee liegt, weil jeder, der den englischen Garten kennt, weiß, dass da nicht geräumt wird. Und da hat es mich zweimal so böse geschmissen, dass ich gesagt habe, das tue ich mir jetzt über 50 nimmer an. Aber ansonsten versuche ich es tatsächlich so mit einzuplanen, weil das dann so mein tägliche automatische Bewegung ist, ohne dass ich jetzt nochmal extra zum Sport muss. Und diese frische Luft, für alle, die so viel wie ich im Büro sitzen, wissen, dass das einfach auch sehr angenehm ist. Ein bisschen Vitamin D-Produktion, und deswegen möchte ich es nicht missen, das tägliche Radeln.
Also Ernährung ist das eine und Bewegung und Muskelarbeit das andere. Zum Beispiel, um den Körper einigermaßen in Schuss zu halten.
Ja.
Wir haben eine Zuschrift bekommen, es geht ums Protein. Ein Herr aus Illertissen hat uns geschrieben, ich darf das kurz vorlesen. Sehr geehrte Frau Krill, Sie haben eben in der Sendung Hülsenfrüchte als Eiweißquelle empfohlen. Die Eiweißform in Hülsenfrüchten ist aber das Purin, so ist mir bekannt. Ich leide an Psoriasis, schreibt Schuppenflechte, da sollte ich das Purin vermeiden. Welche Alternative können Sie dann empfehlen?
Ah ja, das wird wirklich schwierig. Also Purin selber ist tatsächlich gar kein Eiweißstoff, aber der kommt sehr häufig in Lebensmitteln vor, wo sehr viel Eiweiß drinsteckt. Und noch mehr als in den Hülsenfrüchten ist es eigentlich im Fleisch und in Wurstwaren. Also das sollte man vor allem auch reduzieren, insbesondere weil im Fleisch auch bestimmte Fettsäuren enthalten sind, die diese Entzündung, die bei dieser Schuppenflechte entstehen, ja nochmal stärker forciert werden. also noch stärker angeheizt werden. Hülsenfrüchte muss man nicht ganz drauf verzichten. Sie haben zwar Purin, aber wenn man die Dosenhülsenfrüchte bevorzugt, also sprich jetzt die Linsen und die Bohnen aus der Dose nimmt, dann hat man auf jeden Fall schon mal deutlich weniger Purin als in den getrockneten Früchten, die ja erst noch eingeweicht werden müssen und gekocht werden. Mhm. Und beim Kochen ist es auch nochmal wichtig, dass man das Einweichwasser wirklich nochmal wegschüttet und frisches Wasser zum Aufkochen nimmt, damit man diese Purine möglichst ausspült. Mhm.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit der Ernährungsberaterin Daniela Krehl zum Thema Protein. Ja, wir haben sie in der letzten Stunde schon ein bisschen angesprochen. Wie kann man den Eiweißbedarf in der Praxis decken? Haben Sie ja schon gesagt, Frühstück, Mittag, Abendessen, ein paar Beispiele. Gehen wir noch ein bisschen weiter in die Praxis?
Also wenn man jetzt zum Beispiel einen erhöhten Eiweißbedarf hat jetzt als ältere Person, das heißt also jetzt 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann kann ich natürlich auch durch viele kleine Snacks zwischendurch meinen Eiweißbedarf auch nochmal mit abdecken. Also gerade für ältere Hörer ist vielleicht so ein Hüttenkäse zwischendrin was oder auch ein paar Käsewürfel, paar Nüsse, so dass ich nicht nur in den Hauptmahlzeiten Eiweiß zu mir nehmen kann, sondern auch wirklich durch kleine Snacks. Und dann gilt halt, wie gesagt, insbesondere beim Mittagessen, dass man diese Kombination immer wieder nutzt. Also Lachs mit Nudeln oder die Kartoffel, Quark, Magerquark ist sehr, sehr eiweißreich mit Ei, der Linsen- oder Bohneneintopf, die Spätzle mit Linsen, dass man hier halt einfach guckt, dass man gute Eiweißkombinationen aufnimmt.
Pilze?
Pilze liefern auch Eiweiß, ja, nicht im großen Maß, aber ist auf jeden Fall auch was, was man gut mit unterbringen kann, ob das jetzt in den Salat oder als Pilzpfanne, also da auch gerne zugreifen, weil Pilze tatsächlich auch eiweißreich sind.
Mhm. Vielleicht wiederholen wir uns ein bisschen, aber trotzdem möchte ich es nochmal ansprechen. Eiweißquellen in der Praxis ganz, ganz locker und schnell handhabbar für Vegetarier oder Veganer.
Also da fallen ja dann im Prinzip alle Milch- und Fleischprodukte weg. Dann muss man schon nochmal so mehr drauf gucken. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich das Soja. Das ist ja ein wahnsinniger Eiweißbooster. Den kann ich als Milchersatzprodukt zu mir nehmen. Aber auch aus der asiatischen Küche kennt man ja das Tempeh bzw. den Tofu, was im Prinzip dann gut als Fleischersatz genutzt werden kann, ohne dass man jetzt einen Fleischersatz hat, der stark verarbeitet ist, weil das Tofu ja im Prinzip nichts anderes ist wie ein fermentiertes Lebensmittel. Man kann also mit Milchsäurebakterien werden die Sojabohnen eingedickt und dann ist es schnittfähig und man kann es wunderbar anbraten und einfach als Fleischersatz nehmen. Auch das Kichererbsenmus, das Humus ist ja in der letzten Zeit immer mehr auch im Handel, auch im Supermarkt zu finden, dass ich einfach mal sage, nee, heute gibt es kein Wurstbrot, heute mache ich mir Humus auf mein Vollkornbrot abends. Auch da liefert es mir ganz schnell viel Eiweiß und ohne, dass ich jetzt tierische Bestandteile mit auf dem Teller habe.
Wenn ich Sie das so schildern höre, denke ich mir, vielleicht täte es uns allen gut, dass man sich ein bisschen überwindet und eingefahrene Essgewohnheiten mal ein bisschen ändert und auf den Prüfstand stellt und vielleicht auch schon bloß aus, jetzt nicht gar nicht mal den gesundheitlichen Aspekt unbedingt in den Vordergrund stellen, schon aus Neugier. Aber das hätte ja, diesen Nebeneffekt, was, wie Sie es gerade erzählen.
Ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir erstmal alles Unbekannte ablehnen. Das kennen wir vor allem bei Kleinkindern, dass sie erstmal, wenn sie was Neues bekommen, und sagen, nee, das mag ich nicht. Aber wenn man ihnen es immer wieder zur Verfügung stellt und möglichst bunt ihnen die Teller richtet, dann werden sie experimentierfreudiger und das lässt sich dann auch ganz klar bemessen, dass im Erwachsenenalter diese Menschen auch deutlich abwechslungsreicher sich ernähren, weil sie halt einfach das kennen und auch lieben lernen. Also ich kann nichts lieben lernen, wenn ich es nicht kennenlerne. Das ist bei uns Menschen so, aber auch bei der Ernährung. So.
Dazu muss man natürlich eine Bereitschaft mitbringen, alle möglichen Dinge auch, ich nenne es jetzt mal so, unideologisch zu sehen. Also, ja. Weil es sind ja, wir tun uns ja oft, finde ich, schwer, da kommt der Stempel drauf. Also das ist ein Fleischesser und das ist ein Vegetarier oder das ist ein Veganer, wie auch immer. Mhm. Der Stempel drauf und dann hast du die Schublade und dann tut man sich gegenseitig schwer, da Öffnungen zu finden oder aufeinander zuzugehen.
Also ich sehe da auch einen Generationskonflikt. Also insbesondere bei den jungen Erwachsenen ist es ja momentan sehr ein Thema, dass ich mit meiner Ernährung natürlich auch das Klima beeinflusse. Und es ist nicht mehr ganz so unpolitisch, sage ich mal, was ich so zu mir nehme. Und dass es da immer wieder auch Reibereien mit den Eltern gibt. Aber da hatte ich vor kurzem mal einen ganz interessanten Vortrag von einer Psychologin, die sagte, die jungen Menschen müssen sich ja auch so ein bisschen abgrenzen von ihren Eltern. Und das ist in der Zwischenzeit gar nicht mehr so einfach, weil die Eltern in der Zwischenzeit denselben Musikgeschmack, denselben Kleidungsstil haben und die Revolte ist kaum noch möglich gegen die eigenen Eltern. Bis auf die Ernährung habe ich das Gefühl. Also da ist es tatsächlich so, dass dieses Vegane bei vielen Eltern irgendwie auf Widerstand kommt und da finde ich schon auch, dass man sich auch hier einfach mal öffnen soll und mal schauen soll, was es da für neue Geschmacksnuancen auch mit sich bringt. Das Vegan heißt ja nicht unbedingt nur Verzicht auf tierische Lebensmittel, sondern auch neue Geschmacksrichtungen.
Mhm. Revolte wollen wir hier keine machen,
nein,
aber dazu beitragen, Bewusstsein zu schärfen vielleicht. Habe die Ehre, unserem Vormittagsratsch auf Bierheimat heute mit der Ernährungsberaterin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Krehl, also wir haben gesagt, in dieser Runde schauen wir uns die proteinangereicherten Lebensmittel mal an und die Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, also Protein ist ja momentan wirklich so der Trendnährstoff und das nutzt natürlich die Industrie auch und macht sehr viel Werbung für proteinangereicherte Lebensmittel mit der Behauptung auch, dass es nicht ausreichend möglich ist, mit natürlichen Lebensmitteln es abzudecken und natürlich auch, um Profit rauszuschlagen. Und da ist einfach nochmal zu sagen, wir brauchen keine speziellen proteinangereicherten Lebensmittel. Wir haben da auch mehrere Marktchecks durchgeführt, wo wir immer wieder festgestellt haben, dass diese Lebensmittel meistens dann auch sehr zuckerreich oder mit Süßstoff angereichert sind, sehr viel Zusatzstoffe haben und im Prinzip wirklich nicht notwendig ist, weil ein Magerquark oder ein Joghurt tut's auch. Ich muss jetzt keinen proteinangereicherten Pudding zu mir nehmen. Und auch bei den Supplements beziehungsweise auch bei den Eiweißshakes gilt es ist nicht notwendig. Ich verstehe den einen oder anderen, der vielleicht nach dem Training sagt, ich tue mir leichter, da einfach einen Eiweißshake zu trinken, wie jetzt irgendwie den Quark rauszuholen, aber es sollte eigentlich immer das Ziel sein, das auf natürliche Weise zu einzunehmen. Und warum diese Produkte dermaßen auch gekauft werden, hat, glaube ich, nicht nur mit dem Muskelwachstum zu tun, sondern weil Protein auch bekannt ist, dass es beim Abnehmen hilft. Also früher hat man ja immer gesagt, ja, man sollte möglichst fettarm sich ernähren. Da gab es dann auch ganze Firmen, die fettarme Produkte, Leitprodukte verkauft haben. In der Zwischenzeit ist auch da so ein bisschen ein Umdenken von der Wissenschaft da, dass man festgestellt hat, dass eiweißreiche Ernährung tatsächlich zumindest in der Anfangszeit das Abnehmen von Körpergewicht tatsächlich unterstützt. Aha. Allerdings ist es nach einem halben Jahr im Prinzip, gleicht sich das dann an, ist es egal. Eigentlich ist es eine Waage. Also wenn ich mehr Kalorien aufnehme, als mein Körper braucht, dann nimmt er das einfach auf und speichert es als Fett. Das ist ja auch sinnvoll, weil vor 20.000 Jahren hatten wir nicht die Fülle an Lebensmitteln zur Verfügung. Das heißt, in schlechten Zeiten waren wir dankbar, dass wir Fettgewebe aufgebaut haben und die Energie daraus dann ziehen konnten, dass wir den Winter überleben konnten. In der Zwischenzeit haben wir eigentlich permanent Lebensmittel zur Verfügung. der Mechanismus aus der Evolution, dass wir aber überschüssige Kalorien aufbewahren über Körperfett, ist halt nicht verloren gegangen. Und das ist für uns jetzt in der Zivilisation halt einfach ein großes Problem, dass wir häufig zu viel Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen. Und da ist es im Prinzip egal, ob das das Eiweiß, das Fett oder die Kohlenhydrate sind.
Wobei doch, das gibt ja dann ein neues Thema, also Abnehmen und seine Effekte und Kurzzeiteffekte, da können wir ja noch ein eigenes Fass aufmachen. Ja.
Aber wie gesagt, also viele vermuten, dass wenn sie eiweißreich oder eiweißangereicherte Lebensmittel zu sich nehmen, dass sie dadurch dann auch leichter abnehmen, und das ist halt einfach nicht so gegeben.
Weil wir gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln sind, das wäre auch ein eigenes Thema natürlich. Aber was ich jetzt gerade rausgehört habe, zumindest was das Protein betrifft, sagen Sie, die Ergänzungsmittel sind nicht nötig.
Sie sind nicht nötig, weil wir einfach ausreichend Eiweiß über die ganz klassische Lebensmittel aufnehmen können. Wenn jetzt jemand sehr stark sportelt und die Zeit vielleicht auch nicht findet, dreimal täglich eine Mahlzeit zuzubereiten, kann man auch mal einen Eiweißshake zu sich nehmen. Es ist halt einfach nur das Problem, dass die Eiweißshakes sehr hoch konzentriert sind, dass man also da erstens mal ganz schnell auch zu viel Kalorien aufnimmt und das Zweite auch häufig sehr ballaststoffarm sind, und wir nehmen zu wenig Ballaststoffe auf, und mit den Hülsenfrüchten haben wir halt nicht nur das Eiweiß, sondern auch die Ballaststoffe und Vitamine und Mineralstoffe. Und bei den Eiweißshakes ist es häufig halt hochkonzentriertes Eiweiß, aber nicht sehr viel mehr. Und das sollte man einfach berücksichtigen, dass wir ja nicht nur Nährstoffe aufnehmen sollten, die uns Energie liefern, sondern auch die Vitamine und Mineralstoffe, die auch lebensnotwendig sind.
Ich sehe gerade, wir haben da eine Mail gekriegt. Darf ich gleich mal vorlesen? Hallo, kurz zum heutigen Thema. Ich bin Kraftsportler und esse seit circa 2 Jahren täglich 5 bis 6 Eigelb roh und lebe noch, schreibt dann noch der Herr Mühlherr. Blutwerte, alles in Ordnung. Liebe Grüße.
Ja, also das meinte ich, wenn der Körper gesund ist, kann er das ausgleichen. 5 Eigelb erscheint mir jetzt sehr viel. Ich frage mich auch, was macht er mit dem Eiweiß? Und man muss natürlich schon auch sehen, wenn er es roh zu sich nimmt, dass es einfach auch eine gewisse Gefahr ist, was die Salmonellen angeht. Aber wenn er körperlich gut aufgestellt ist, kann das Immunsystem auch gut abfangen. Und solange er hier auch regelmäßig Blutuntersuchungen macht und das alles im grünen Bereich ist, will ich ihm das nicht nehmen. Also auf keinen Fall.
Sie sprechen es gerade an, was bei allen Methoden und Vorgehensweisen wichtig ist und was man wahrscheinlich uneingeschränkt immer empfehlen kann oder sogar muss, Rücksprache mit Hausarzt. Also wenn man sich, ich sage mal, in experimentelle Richtungen bewegt oder auf eigene Faust was unternehmen will.
Also sobald es einseitig wird, ist es immer gefährlich. Auch bei Veganern haben wir das Problem, dass es gewisse Nährstoffe einfach nicht ausreichen oder gar nicht aufgenommen werden. Und da sind dann solche Supplemente auf jeden Fall sinnvoll, dass man hier also Nahrungsergänzungsmittel aufnimmt, damit man nicht hier irgendwo in den Mangel reinkommt. Aber sobald der Teller bunt bleibt, ist es nicht unbedingt notwendig. Wir haben so eine Fülle an Lebensmitteln im Angebot in den Supermärkten, auf den Wochenmärkten, dass ich hier wirklich mich abwechslungsreich ernähren kann. Das sah vor 100 Jahren ganz anders aus. Da hat man sich häufig sehr einseitig ernährt und da dann auch Mangelerscheinungen hervorgerufen. Aber in unserer heutigen Situation ist es auf jeden Fall möglich, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren, ohne dass man jetzt, wie es uns die Industrie ja immer ganz gern weiß machen möchte, mit irgendwelchen zusätzlichen Inhaltsstoffen oder Nährstoffen uns versorgen müssen. Da verdient im Prinzip nur einer, und das ist wirklich der Hersteller. Weil man muss einfach sehen, ein Apfel, der hat 20.000 Inhaltsstoffe. Das kann mir eine Tablette gar nicht geben. Und wenn mir eine Industrie weismachen möchte, dass es nur der eine Inhaltsstoff ist, wie Omega-3-Fettsäuren oder Protein oder das Vitamin D, dann ist es einfach nicht richtig, weil wir brauchen sehr viel viele verschiedene Nährstoffe und das kann uns nur eigentlich die ja, ausgewogene Ernährung bieten.
Ein wirklich großer Aufruf und Appell wieder mal an eine ausgewogene Ernährung. Wenn man das kommt natürlich jetzt sehr pauschal daher und möglicherweise mag jeder ganz individuell da was anderes das interpretieren. Was ist denn ausgewogen, wenn wir das kurz vielleicht so als Schwenk skizzieren können übers Protein hinaus? Was verstehen Sie unter ausgewogener Ernährung, also abwechslungsreich?
Erstens mal hat uns ja die Natur schon mal die Saison gegeben. Ne? Wenn ich also beim Obst und Gemüse einfach mal schaue, dass das, was jetzt gerade frisch auf dem Markt ist, dass ich das möglichst 5 Portionen am Tag Obst und Gemüse wird ja empfohlen, möglichst mehr sogar Gemüse als Obst, dann ist es schon mal so ein richtig guter Schritt. Und beim Protein tatsächlich achten, dass es halt nicht zu viel tierische Lebensmittel sind. Auch mal eine Handvoll Nüsse empfiehlt die DGE pro Tag. Auch die liefern uns sehr hochwertige Fette und Ballaststoffe. Und dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich muss da jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich was supplementieren. Es gibt in der Zwischenzeit auch so eine nette Challenge, also so einen Wettbewerb, 30 Pflanzen in der Woche zu sich zu nehmen. Also da gilt übrigens auch die Gewürze, der Kaffee und der Tee ist dabei, auch die ganzen Weizen, also Getreideprodukte. Und wenn ich über die Woche verteilt, also Sie sehen schon, das muss nicht jeden Tag immer die Abwechslung sein, sondern so über die Woche verteilt durchmische und immer so ein bisschen gucke, dass Farbe auf meinem Teller ist, dann bin ich auf dem richtigen Weg und brauche mir da keine Gedanken machen, dass ich irgendwo in einem Mangel bin.
Habe die Ehre der Vormittagsratsch mit Daniela Krehl, Ernährungsberaterin von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Krehl, ich habe gerade gesagt, darf man einen Blick auf neue Trends oder neue Proteinquellen? Da kommt einem ja unter Umständen in den Sinn sowas wie Insekten. Wir waren vorhin bei, haben es kurz angesprochen, Gewohnheiten. Was man nicht kennt, steht man skeptisch gegenüber. Ja, und man hört es, man liest es, Insekten sind toll, proteinreich, aber irgendwie tut man sich doch schwer.
Absolut. Also ich hätte auch nicht vermutet, dass wir uns das so schwer tun. Also ich weiß, vor 5, 6 Jahren kamen die ersten Insektenprodukte bei uns auf den Markt. Also sowohl im Supermarkt hat man dann Insektennudeln gefunden oder Sportriegel, aber auch so Ketten wie Burgerketten haben dann Burger auf Insektenbasis angeboten. Also da war so ein bisschen eine Goldgräberstimmung auch von seitens der Start-up-Unternehmen, was ja wirklich eine ganz tolle Eiweißquelle bedeutet, die Insekten. Und sie liefern uns auch ganz tolle Omega-3-Fettsäuren bzw. Ballaststoffe, brauchen wenig Platz, brauchen wenig Futtermittel und sind somit also auch deutlich ergiebiger gegenüber Fleischprodukten. Also eigentlich spricht alles für Insekten. Aber ich habe tatsächlich so diesen Ekelfaktor unterschätzt. Also es war tatsächlich so, dass diese Produkte sich nicht auf dem Markt halten konnten, weil wir Deutschen einfach sagen, boah, nee, alles was krabbelt, klein ist und wuselt, das möchte ich nicht auf meinem Teller. Obwohl ja diese Burger zum Beispiel als Insektenmehl dann so stark verarbeitet worden sind, dass ich gar nicht gesehen habe. Ne? Und geschmacklich sind die auch gar nicht so uninteressant. Also ich hatte da in dem Rahmen vor 5, 6 Jahren tatsächlich auch mal ein Dreh im Bayerischen Rundfunk, wo dann auch Köche vor Ort waren, die dann mit Insekten gekocht haben. Und da gab es dann zum Nachtisch ein Vanilleeis mit gerösteten Mehlwürmern. Die haben dann wirklich so leicht nach gebrannten Mandeln geschmeckt. Also wenn man es mal probiert hat, war es erstaunlich lecker. Aber dieser Ekelfaktor, den hat viele einfach dazu geführt, dass sie es nicht ausprobiert haben. Aber die Industrie und auch die Forschung sind wirklich aktiv noch dran, weil sie wissen, dass wir weltweit neue Proteinquellen brauchen, die dann auch umweltverträglicher sind als die Tierproduktion, weil wir werden nicht diese vielen Milliarden Menschen ernähren können mit Protein. Und Protein, haben wir ja jetzt gehört, ist einfach absolut lebensnotwendig fürs Immunsystem, für die Muskeln. Wir brauchen alternative Proteinquellen und da sind die Hülsenfrüchte ein Thema.
Trauen Sie sich eine Prognose zum Insektenkonsum?
Also hier in Europa wird es wirklich schwer. Ich denke hauptsächlich, dass man es eher so als verarbeitetes Protein hinbekommt, dass man es halt einfach nicht sieht, als Burger-Patty zum Beispiel. Aber ja, ob sich da jetzt noch mal jemand dran traut, nachdem die erste Produkteinführung so schlecht gelaufen ist, dass alles wieder vom Markt genommen worden ist, weiß ich nicht. Also
gibt es Regionen auf der Welt, wo damit anders umgegangen wird? Ich meine, das ist ja schon spannend, wenn man auf dem Globus rumschaut. Die Esskulturen sind ja unterschiedlich. Da reibt sich der eine oder andere die Augen, was die Menschen auf der anderen Seite der Erde alles so essen und.
Also in Asien ist es tatsächlich so, dass bis zu 2000 verschiedene Insektenarten tagtäglich auf dem Teller landen, weil und da wird es ja ganz klassisch wirklich vom Baum geholt, die Grille oder die Heuschrecke. Das ist bei uns in der Produktion ganz anders. Also es gibt in Österreich und auch in Holland gibt es Insektenfarmen, wo wirklich auf ganz steriler Art dann diese Insekten produziert werden für die menschliche Lebensmittelproduktion. Aber in diesen asiatischen Ländern werden diese Insekten wirklich in der freien Natur gesammelt und gebraten und dann auf den Märkten auch als Grilldelikatesse angeboten.
Mhm. Wenn wir nur schauen, sonstige, also das ist ja kein Proteinersatz, das sind ja Lebewesen, die Protein liefern. Gibt es findet man in der Reihe der Ersatzprodukte?
Es gibt sehr viele Fleischalternativen in der Zwischenzeit auf dem Markt. Das war ja jetzt auch große Diskussion, darf das dann als vegetarisches Schnitzel verkauft werden? Oder ist Schnitzel ein geschützter Begriff für ein Fleischprodukt? Die VerbraucherInnen, da haben wir auch selber eine Umfrage gemacht, möchten, dass hier ganz klar das Fleischpendant genannt wird, weil man dann auch einfach sich einstellen kann, wie schmeckt denn dieses Produkt, das da im Supermarkt angeboten wird. Diese Fleischalternativen haben natürlich das Problem, dass sie ein Imitat sind. Ne? Sie sollen ja dann aussehen wie ein Fleischprodukt, schmecken wie ein Fleischprodukt, sich vor allem auch nochmal verhalten wie ein Fleischprodukt. Das heißt, wenn ich dem vegetarischen Patty, also diesem Fleischklops in die Pfanne haue, soll der dann auch braun werden, damit man einfach wirklich diese Haptik von Fleisch hat. Und da verlangt das natürlich viel in der Lebensmitteltechnologie und in der Lebensmittelentwicklung ab, dass das dann auch tatsächlich so ist. Muss nicht unbedingt sein, weil wir haben ja auch Fleischalternativen, die lang nicht so hochverarbeitet sind, die also diese Zusatzstoffe gar nicht brauchen wie Tempeh oder Tofu. Also, aber ich kann schon den einen oder anderen verstehen, wenn er zur Grillparty eingeladen ist und sagt, nö, ich möchte aber kein Würstchen, wenn er da dann eine Alternative mitnehmen kann, das sich dann halt auch verhält wie ein Würstchen. Und es ist natürlich ein Wahnsinnspotenzial, das hat jetzt auch in der Bundesregierung man festgestellt, dass halt gerade diese Personengruppe, die Fleisch weniger essen möchten, aber nicht ganz vegetarisch sich ernähren wollen, die größte Gruppe ist. Und wenn jeder da einmal in der Woche anstatt Fleisch so ein Fleischersatzprodukt zu sich nimmt, könnten wir extrem viel Fleisch einsparen und somit auch sehr viel CO2 einsparen.
Ich finde, an der Stelle tut auch ganz gut einen Blick in die Geschichte, wie sich die Essgewohnheiten ändern oder wie lange es eine Essgewohnheit schon gibt. Nach meinem Verständnis ist da eine große Zäsur der Zweite Weltkrieg. Und wenn wir anschauen, wie die Nachkriegszeit, wie sich da die Essgewohnheiten entwickelt haben, das ist ja eigentlich alles eine sehr junge Erscheinung. Unsere heutige Fleischfixierung ist ja nicht alt.
Ja, und auch diese hochverarbeiteten Lebensmittel kamen ja im Prinzip dann nach dem Krieg vor allem. Also da entstanden dann die Tiefkühlpizzen und die Fertigprodukte, die hochverarbeiteten Lebensmittel haben, aber auch immer das Problem, dass sie meistens sehr ballaststoffarm sind, wenig Vitamine haben und auch vor allem sehr viel Kalorien auf eine kleine Einheit Lebensmittel liefern. Und das führt dann halt auch eher dazu, dass zu viel Energie aufgenommen wird und das Übergewicht in der Bevölkerung nimmt stetig zu. Und das ist sicherlich auch ein Grund mit, weil wir diese hochverarbeiteten Lebensmittel immer stärker auf unserem Speiseplan haben.
Das heißt also, finde ich schon, man könnte Gewohnheiten ein bisschen nachjustieren.
Ja, also natürlich hat das auch einen Zeitfaktor, ist ein Thema. Ne? Die Berufstätigkeit der Frauen führte natürlich auch dazu, dass jetzt nicht mehr eine Person da ist, die die Lebensmittelproduktion oder die Herstellung im Haushalt verantwortlich ist. Also nur mal ein Vergleich, also eine türkische Hausfrau verbraucht oder verwendet ungefähr 8 Stunden allein für die Lebensmittelproduktion, also da wird jedes einzelne Lebensmittel wirklich selber im Haushalt hergestellt. Bei uns ist es für die Hauptmahlzeit nur noch 20 Minuten im Durchschnitt und dementsprechend werden halt häufig auch schon vorgefertigte Lebensmittel verwendet, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Ja, also man kann ja auch, ich sag mal, Gnocchis fertig kaufen, weil man einfach die Zeit nicht hat, sie selber zu produzieren und dafür dann aber einen frischen Salat dazu macht und eine leckere eigene Gemüsesoße und dann hat man auch ein ausgewogenes Lebensmittel oder eine ausgewogene Mahlzeit. Also ich will das jetzt nicht alles verteufeln, aber dauerhaft ist natürlich dieses viele vorgefertigte auch immer mit dem Problem behaftet, dass es halt wenig Nährstoffe enthält, die wir brauchen tagtäglich.
Habe die Ehre, dem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Ernährungsberaterin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Krehl, Protein, unser heutiges Thema. Mhm. Wenn man es jetzt, ich schaue auf die Uhr, wenn wir es jetzt abschließend ein bisschen zusammenfassen, Kurzbotschaft, wir haben so Schlagworte schon gehabt, Protein hilft beim Abnehmen oder Protein lässt die Muskeln wachsen oder nur Fleisch liefert gutes Protein. Oder auch, haben wir noch gar nicht angesprochen, aber habe ich mal gehört, Protein kann die Nieren angreifen. Wenn Sie uns jetzt so kompakt ein bisschen mit auf den Weg geben, Plädoyer für oder wider Protein.
Genau, gehen wir nochmal die ganzen Mythen durch. Ne? Also ja, Protein hilft beim Abnehmen, weil es einfach gut sättigt, aber zu viel Protein führt nicht zum Abnehmen, sondern eher zur Gewichtszunahme, weil einfach da auch sehr viel Energie drinsteckt. Und wenn ich zu viel Eiweiß aufnehme, dann kann das mein Körper einfach auch in Fett umwandeln. Also das wird nicht ausgeschieden, wie viele meinen. Zu viel Protein wird umgewandelt in Fett. Dann der Mythos, Protein lässt Muskel wachsen. Ja, tut es, aber nur, wenn ich mich halt auch wirklich anständig bewege. Und da gilt tatsächlich das Krafttraining. Und Krafttraining ist eigentlich das Training für Faule, sage ich immer. Weil man sollte im Prinzip gar nicht viel Wiederholung machen, maximal 8 Wiederholungen bis zur Muskelermüdung. Ich nehme also so viel Gewicht, dass ich maximal 8 Wiederholungen schaffe. Und dann bin ich wirklich in der sogenannten Atrophie, wo der Muskel sich richtig schön aufbaut. Also für jeden, der nur geschwind trainieren möchte, ist das eigentlich die ideale Möglichkeit. Ich muss jetzt nicht 3 Stunden joggen gehen, um mein Muskelwachstum zu erhöhen. Und warum ist jetzt das Muskelwachstum auch nochmal so positiv für unseren Körper? Weil er einfach auch den Grundumsatz, also die Energie, die wir brauchen, erhöht. Das heißt, wenn wir uns jetzt hinlegen würden und ganz flach atmen würden, dann wäre das die Energie, die wir brauchen, der sogenannte Grundumsatz. Also um das Herz schlagen zu lassen, um unser Gehirn funktionieren zu lassen, dass das Immunsystem funktioniert, dafür brauchen wir einen Grundumsatz. Und dann gibt es den sogenannten Energieumsatz, der kommt noch obendrauf für alle Bewegungen, die wir machen. Und dieser Grundumsatz ist abhängig, wie viel Muskeln wir haben. Denn Muskeln brauchen, damit sie erhalten bleiben, mehr Energie Energie wie Fettgewebe. Das heißt, wenn ich trainiere, Krafttraining mache, bekomme ich mehr Muskeln und somit ist auch mein Grundumsatz erhöht und somit brauche ich mehr Kalorien und das erleichtert mir auch, dass ich nicht zu viel zunehme. Dann haben wir den Mythos, dass nur Fleisch wirklich richtig Protein liefert. Ich glaube, das haben wir richtig schön ausgekostet heute, dass das völliger Blödsinn ist, dass also gerade die Kombination Hülsenfrüchte und andere pflanzliche Lebensmittel eine ganz tolle Kombination sein können, dass auch selbst Krafttraining oder Kraftsportler tatsächlich auch ohne Fleisch auskommen. Und das Problem mit der Niere ist einfach so, dass wir, wenn wir Protein abbauen, dann Harnstoff entsteht und dieser Harnstoff muss über die Niere ausgeschieden werden. Da hatte man vermutet, dass wenn man sehr, sehr viel Eiweiß nimmt, ich spreche jetzt wirklich um das Doppelte als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung angeht, dass das eventuell die Nieren schädigen kann. Das hat sich aber jetzt als falsch heraus erwiesen, sondern nur, wenn wirklich jemand Nierenprobleme hat, der sollte darauf achten, dass er nicht zu viel
wenn
Eiweiß
aufnimmt. Was war jetzt nochmal die Menge pro Tag? 60 Gramm haben wir gesagt.
Ungefähr. Ja, also bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen ist es ungefähr 56 Gramm. Es sind die 0,8 Gramm. Aber um das sich einfacher zu gestalten. Also 0,8
Gramm Protein pro Kilogramm.
Pro Kilogramm Körpergewicht, genau. Wenn man es sich ein bisschen einfacher machen will, kann man ja 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann hat man ganz klar, bei 70 Kilo sind 70 Gramm. Und das kann ich aber mit einer ausgewogenen Kost über den Tag verteilt. Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass ich jetzt nicht an einem durch eine Mahlzeit das gesamte Eiweiß aufnehmen möchte, sondern das möglichst über den Tag verteile, dass ich also zum Frühstück das Müsli oder das Vollkornbrot mit Hüttenkäse oder Hummus nehme, zum Mittagessen entweder eine Fleischvariante oder einen Eintopf mit Hülsenfrüchten und am Abend dann auch gerne nochmal ein Brot mit Hüttenkäse, Quark oder einem Lachsaufschnitt.
Und je älter man wird, desto mehr oder ja, ein bisschen Protein darf man zugeben.
Das sollte man tatsächlich, weil einfach der Stoffwechsel etwas verlangsamt ist und da bauen wir ja dann Muskeln ab und das sollte im Alter nicht passieren, weil wir da natürlich dann auch leichter aus dem Sessel kommen oder diese ganze Beweglichkeit deutlich länger gewährleisten können, wenn wir ausreichend Muskeln haben, dass wir da auch im Alltag nicht eingeschränkt sind und diese Beweglichkeit weitgehend erhalten.
Und dann nochmal zu den Ergänzungsmitteln.
Auch die sind wirklich nicht notwendig. Wir haben festgestellt, wir können über unsere Ernährung das wunderbar zu uns nehmen. Die sind nur meistens deutlich teurer. Wir haben auch bei einem Marktcheck festgestellt, dass da zum Teil dann einfach normale Lebensmittel wie ein Handkäse oder ein Harzer Käse, der auch sehr eiweißreich ist, plötzlich als proteinreich beworben wird und dann auch deutlich teurer verkauft wird. Also da nicht von der Industrie sich in die falsche Richtung lenken lassen, sondern möglichst frisch, ausgewogen. Und dann braucht man diese ganzen Zusatzprodukte, die deutlich teurer sind, wirklich nicht kaufen.
Sagt die Ernährungsberaterin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Krehl, danke schön für diesen Besuch und diese Einblicke und Aufschlüsse zum Thema Protein.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal zum Mittagessen und holen uns den Linseneintopf.
So richtig? Machen wir es. Dankeschön, Frau Krehl. Alles Gute.
Gerne, danke.